Ja, liebe Atomkraftgegnerinnen und liebe Atomkraftgegner, wir haben heute auf unserem Sonntagsspaziergang zwei Themen. Das eine ist der Fukushima-Jahrestag, der am 11. März dieses Jahres sich zum 6. Mal gejährt hat. Und dann natürlich auch die Megakatastrophe und der aktuelle Stand dazu. Wie ist die Situation in Japan, in den Gebieten und Distrikten um Fukushima? Auch bei uns war zum Jahrestag am 11. März in den Medien das nur noch eine Randnotiz. Also auch in der Tagesschau kam es quasi als drittletzte Meldung und auch die schreibende Presse hat den Jahrestag nur noch unter ferner Liefen erwähnt. Seit März 2011 gibt es eine Kernschmelze in Fukushima in drei Atomreaktoren. Kernschmelze bedeutet, seitdem findet ein unkontrollierter Austritt von Radioaktivität statt in die Umgebung und in das Wasser. Seitdem auch ist eine permanente Kühlung notwendig. Kühlung, wo dann auch das Grundwasser kontaminiert wird, Kühlung, wo dann auch permanent was ins Meer abgegeben wird, was nicht verhindert werden kann. Und da stehen bereits über 1000 große Tanks um die Atomreaktoren in Fukushima, wo versucht wird, das Wasser einzusammeln, dass man bei dem Kühlkreislauf dann im Laufen hält. Es gab jetzt auch einen aktuellen Versuch im Februar mit einem neuen Industrieroboter, den TEPCO, das ist die Betreiberfirma, hergestellt hat, ein extra konstruierter Roboter, um Bilder von innen zu machen. Er sendete nur kurz und dann ging er wie alle anderen Industrieroboter in den letzten Jahren kaputt. Das Gravierende aber bei dieser Messung war, oder das Gravierende bei diesem Industrieroboter war, dass er eine Messung natürlich durchgeführt hat über die Radioaktivität. Und die Radioaktivität, die dort jetzt gemessen wurde, das sind 650 Sievert in der Stunde, ist der höchste Wert seit der Atomreaktorkatastrophe 2011. Zum Vergleich, vor 4 Jahren, als auch ein Industrieroboter im Inneren war, wurden 73 Sievert gemessen, jetzt 650. Ein Sievert bedeutet bereits eine gesundheitsgefährdende Bedrohung. Bei einer 5-Sievert-Dosis, liebe Atomkraftgegnerinnen und Atomkraftgegner, sterben bereits 50% der Menschen oder Tiere. Und 10 Sievert sind absolut tödlich. Es sind dort auch mehrere tausend Arbeiter eingesetzt, 8.000 bis 12.000. Die haben dort befristete Verträge, werden ausgetauscht. Es gibt aber überhaupt keine genauen Anzahlen, weder von der japanischen Regierung noch vom Betreiber TEPCO, wie viele Menschen dort jetzt insgesamt bereits gearbeitet haben. Erinnerungen an Tschernobyl werden wach, wo ja insgesamt dann über 650.000 sogenannte Liquidatoren im Laufe der Jahre eingesetzt waren. Es gibt auch keine Angaben, wie dort Radioaktivität bei den Arbeitern gemessen wird, also wie hoch die Radioaktivitätsdosis ist. Es gibt keine Angaben, was die Höchstgrenzen sind, die man diesen Arbeitern zumutet. Das Ganze ist ein Teil des Vorgehens der japanischen Politik bereits seit der Atomreaktorkatastrophe. Den man so überschreiben kann, verschweigen und leugnen sämtliche Gefahren. Und vor 6 Jahren wurden dann auch ca. 160.000 Menschen evakuiert in bestimmten Distrikten um Fukushima. Sie kamen in Notunterkünfte, erhielten geringe Entschädigungen und auch nur geringe monatliche Hilfen. Damals wurde auch nur ein Teil der verstrahlten Gebiete evakuiert. Es hat sich in den Monaten nach der Atomreaktorkatastrophe herausgestellt, dass andere Distrikte und andere Städte sogenannte Hotspots haben, das heißt, dass dort eine viel höhere Radioaktivität auch vorhanden war, aber man hat dann diese Menschen dort nicht mehr evakuiert. Für die, die evakuiert wurden, bedeutet es, sie sind in Notunterkünften, bedeutet es, dass ältere Menschen dann dort leben, die entwurzelt sind, bedeutet es aber auch, dass Familien umgesiedelt wurden, wo dann jeweils auch die Frage stand, wo gehen denn Mann oder Frau hin zum Arbeiten, das heißt, es wurden viele Familien getrennt, bedeutet es eine totale Umstellung, vor allen Dingen auch für Familien mit Kindern. Niemand kann dort mehr normal auf den Spielplatz, weite Teile der öffentlichen Gebiete sind ja natürlich radioaktiv verstrahlt und speziell für Kinder dann auch eine große Gefährdung. Es gibt jetzt seit dem letzten Jahr einen Kurswechsel der japanischen Regierung. Nicht einen Kurswechsel im Sinne von praktische Hilfe anbieten, ärztliche Hilfe und so weiter, nein, ganz anderes. Es findet jetzt sozusagen die Politik statt, dass evakuierte Gebiete wieder freigegeben werden, dass zwar offiziell gesagt wird, dort hat es noch eine Radioaktivität, aber diese wäre soweit unter Grenzwerten oder diese wäre auf jeden Fall nicht mehr gesundheitlich gefährdet und die Bewohner sollen in diese Gebiete wieder zurückkehren. Das hat bis jetzt bei weitem nicht so geklappt, wie es sich die Regierung natürlich vorstellt. Nicht einmal 10% der Evakuierten sind sozusagen bis jetzt zurückgekehrt. Was macht die Regierung? Sie hat jetzt im Herbst begonnen und es setzt sich fort. Gestern war das der 1. April. Das, was letztes Jahr begonnen wurde, wurde jetzt am 1. April einschneidend fortgeführt. Das heißt, es wurde jetzt dann auch per Gesetz beschlossen im Herbst, dass jetzt umgesetzt wird, dass dann diese Bewohner der ehemaligen verstrahlten Gebiete, die nicht zurückgehören, bekommen überhaupt keine staatliche Hilfe mehr. So soll die zwangsweise Rückkehr zur Normalität werden. Die Strategie, alles zu verharmlosen, wird da besonders noch fortgesetzt. Ich möchte einfach mal auch darauf hinweisen, jetzt sind wir hier ja in Laufen. Was wäre, wenn hier ein ähnlicher Unfall wie in Fukushima geschehen wäre? Wir haben die Situation dann, dass nicht mehr Laufen, sondern bis Heilbronn. Wir haben die Situation, dass bis Ludwigsburg oder gar bis Stuttgart, bis Backnang, Waiblingen, bis Feigen und so weiter Evakuierungen stattfinden würden. Und das lehrt uns Tschernobyl, dass dann für viele Jahrzehnte und Jahrhunderte hier kein normales Leben mehr möglich wäre. Und das, was jetzt in Japan gemacht wird, warum macht das die japanische Regierung und was ist das Ziel? Es rückt im Jahr 2020 ein wichtiges Datum für die öffentliche Sportwelt und vor allen Dingen auch für die Regierung in Japan näher. 2020 finden nämlich, schon lange geplant, die nächsten Olympischen Sommerspiele statt. Und die sind in Japan, die sind gerade auch viele der Sportstätten im Bereich der Distrikte um Fukushima. Und deshalb jetzt der Zwang, Rückkehr zur Normalität. Und das Ziel der japanischen Regierung ist es, dass es bis 2020 keine Evakuierten mehr gibt. Und das auf dem Rücken der Menschen, die dann ihre gesundheitliche Gefährdung sozusagen in den Häusern und im Gebiet, die sie haben, die gesundheitliche Gefährdung ununterbrochen ausgesetzt sind. Das kann nicht sein, das dürfen wir auch nicht zulassen, das müssen wir auch bei uns kritisieren und bekannt machen.
Da muss man die Spiele boykottieren.
Denn auch zum Fukushima-Jahrestag gab es nicht nur fast keine Meldung in den Medien, auch keine der westeuropäischen Regierungen hat irgendein Interesse daran, diesen Reaktorunfall, diese Atomkatastrophe von Fukushima zu einem Dauerthema zu machen. Denn auch bei uns wird ja die Frage der Atomkraft selbst verharmlost. Wie, liebe Atomkraftgegnerinnen und Atomkraftgegner, noch ein kurzes Blitzlicht ist jedoch die Realität. Ich habe bereits das Thema Grundwasser, das Thema Meer, Wassertanks angesprochen. Die Idee der japanischen Regierung, man macht jetzt einen gefrorenen Bereich, 25 bis 30 Meter tief, sodass das Grundwasser dann nicht mehr ins Meer geht. Funktioniert überhaupt nicht und hat auch praktisch nicht verhindern können, dass die Radioaktivität nach wie vor ins Grundwasser kommt und zwar auch ins Meer kommt. Was hat die japanische Regierung unmittelbar auch schon in 2011 und 2012 dann begonnen? Das bedeutet sozusagen, man kann Radioaktivität, ich nenne es mal, wegschrubben und wegputzen. Man hat begonnen, Erde abzutragen, kennen viele von Ihnen, von euch wahrscheinlich. Man trägt dann 20 bis 30 Zentimeter Erde ab, steckt das in die sogenannten Bags. Japan hat überall jetzt Hunderttausende von diesen Bags und keiner weiß, wohin damit. Seit dem letzten Jahr beginnt man, die dann auch Sachen zu verbrennen verstärkt. Und seit 2 bis 3 Jahren beginnt man bereits, dann diese Bags zum Beispiel im Straßenbau mit einzubauen, bei Dämmen, die man zum Beispiel im Schienenverkehr dann neu baut und so weiter. Aber das Schrubben hat Methode. Also man hat nicht nur den Privatpersonen beigebracht, ihr müsst euer Hausdach abschrubben, dann ist die Radioaktivität weg. Man hat vor allen Dingen das auch öffentlich inszeniert, bei Schulen, auf öffentlichen Plätzen, bei Kindergärten und hat dann dort auch teilweise mit den Kindern Schrubbaktionen durchgeführt, wirklich unter dem sinnlosen Motto, hinterher ist das Ganze dekontaminiert und keine Gefahr mehr für die Radioaktive, keine radioaktive Gefahr mehr da. Was in Japan jedoch, so wie überall auf der Welt bei einem Atomunfall passiert, ist, dass sich die Radioaktivität verbreitet. Und Japan ist auch ein sehr bergiges Land. Das heißt, die Radioaktivität, die Hauptradioaktivität, hat sich dort in den Wäldern angesammelt, in den Bergen angesammelt und kommt schlichtweg bei jedem Regen, kommt schlichtweg bei jedem Wind wieder dorthin in diese Bereiche oder in diese Gebiete, stellt so eine ununterbrochene Dauergefahr dar. Denn Radioaktivität lässt sich nicht abschalten, war ja unser Slogan hier auch als Anti-AKW-Bewegung für Neckar-Westheim und auch in Deutschland, in Europa und das im sprichwörtlichen Sinne. Cäsium-137 oder andere Radionuklide haben alle eine Halbwertszeit. Und egal was ich mache, ich kann hier alle Dächer in Laufen schrubben nach einem Atomunfall, nützt das gar nichts, sondern die Radioaktivität setzt sich einfach sozusagen den Strahlen weiter fort, egal wo er sich befindet. Und das ist genau das Gefährliche, weil ihr könnt euch erinnern, jedes Jahr gibt es manchmal noch die Meldungen zum Tschernobyl-Jahrestag, dass man die Wildschweine aus Bayern oder sonst wo nicht essen darf. Da geht es genau um die Frage von Cäsium-137 und das jetzt über 30 Jahre danach. Und in Japan will man hergehen und jetzt nach 6 Jahren Menschen wieder in verstrahlte Gebiete bringen. Ein Unding geht so nicht. Es gibt IPPNW und andere Organisationen, die jetzt auch schon darüber berichten, dass bei Untersuchungen, die gemacht wurden, so hat man 2 Jahre nach Fukushima 300.000 Kinder untersucht und dort bereits bei 48% der Kinder dann Veränderungen der Lymphdrüse festgestellt, Noden und Zyklen. Es gab jetzt eine Nachuntersuchung im letzten Jahr, da war das bereits bei fast 60% der Kinder dann der Fall. Und Fukushima zeigt auch bereits sozusagen die Fortsetzung dessen, was man aus Tschernobyl kennt, dass es natürlich zuerst auf einigen bei Kindern eine Zunahme von Krebs zu verzeichnen ist. Es gibt auch Kinder, die jetzt Krebs haben und deshalb bereits operiert werden müssen. Was heißt das für uns? Dass wir uns darüber informieren als Anti-AKW-Bewegung, dass wir das Ganze auch öffentlich machen. Wir hatten deshalb bei der Demo am 4. März in Heilbronn auch einen Redebeitrag einer japanischen Frau, die aktuell von dort berichtet hat. Und wir haben zum Beispiel auch auf der Homepage vom Aktionsbündnis bei uns, vom Castor-Widerstand-Aktionsbündnis, den Bericht eines japanischen Arztes, der jetzt aktuell ist. Auch dort besteht die Möglichkeit zu spenden für eine Kinderklinik. Wer das machen möchte, herzlich dazu eingeladen, denn die japanische Regierung hat auch kein Interesse daran, dass Kinder flächendeckend untersucht werden. Wir können auch mit einer Spende dazu beitragen. Gute Sache. Wir müssen auf jeden Fall Solidarität zeigen. Ja, dann liebe Atomkraftgegnerinnen und Atomkraftgegner, komme ich zum aktuellen Thema hier bei uns in der Region. Neckar-Castor-Transporte. Warum will die NBW die 15 Castoren von Obrichheim nach Neckar-Westheim bringen? Nun, sie hat sich jetzt wirklich seit 2005 erfolgreich um den Bau eines eigentlich rechtlich vorgeschriebenen Zwischenlagers in Obrichheim gedrückt, das übrigens bei allen Regierungen, egal ob CDU, FDP regiert hat oder ob Grüne und SPD regiert haben oder jetzt halt die Grünen und die CDU. Das aktuelle Argument von der Energie Baden-Württemberg und auch von unserem grünen Umweltminister Untersteller ist ja, so wird Obrichheim rascher zur grünen Wiese. Warum stimmt das nicht? Natürlich haben die Brennelemente den höchsten radioaktiven Anteil, auch in Obrichheim. Aber in Obrichheim findet bundesweit was Einmaliges statt. Denn Obrichheim hat ein sogenanntes Nasslager außerhalb vom Reaktorkern. Also unmittelbar angedockt in den Reaktorkern gibt es dort auch ein Nasslager, wo die Brennelemente drin sind, als solches schon ein Unding. Aber es geht ja nicht nur um die Brennelemente, von denen dann keiner weiß, wenn sie hier in Neckar-Westheim sind, was damit geschieht, sondern es geht auch in Obrichheim darum, dass dort schon jetzt der Rückbau stattfindet, seit 1,5 Jahren auch der Rückbau vom, nicht nur vom Reaktordruckbehälter, sondern auch von allen hochradioaktiv verstrahlten Sachen. Und Obrichheim hat deshalb auch sehr viel sogenannten schwach- und mittelradioaktiven Abfall und Obrichheim hat auch hochradioaktiv strahlenden Abrissabfall. Keiner weiß, wohin damit. Deshalb wird es in Obrichheim auch ohne diese Brennelemente keine grüne Wiese geben. Und unsere Kritik daran ist natürlich dann ausgerechnet in den Steinbruch nach Neckar-Westheim, der eh unsicher ist vom Untergrund her und wo die NBW seit vielen Jahren Sicherungsmaßnahmen für den Hybrid-Kielturm. Der hat einen Untendurchmesser von 165 Metern, wo sie mit viel Beton schon seit Jahren versuchen, ein weiteres Absacken zu verhindern. Und das betrifft auch das ganze Thema Zwischenlage und das betrifft auch das ganze Thema radioaktiver Betrieb. Denn das, was jetzt wieder stattfindet, heißt, man transportiert Atommüll von A nach B, von Obrichheim nach Neckar-Westheim, versucht ins Weiß zu machen. Das Ganze stellt eine Entsorgung dar. Das Gegenteil ist der Fall. Es gibt überhaupt noch keinen Ansatz einer Entsorgung, weder von hochradioaktiven noch sonstigem Atommüll. Und deshalb fordern wir auch Abscheiden sofort in der Neckar-Westheim und überall. Da gibt es noch einen Jahrestag. Morgen oder übermorgen, weiß ich nicht genau, also entweder am 3. oder 4. April jährt sich übrigens zum 40. Mal die Einlagerung von Atommüll in die Asse. Also Asse, kennt ihr, möchte ich heute auch gar nicht mehr drüber eingehen. Nur so viel dazu, von den 126.000 Fässern, die in der Asse lagern, die jetzt ein Riesenproblem darstellen, kommen über 2/3 von aus Baden-Württemberg, gerade auch aus den AKWs Obrigheim, Neckarwestheim und Philipsburg und wurden damals entsorgt über das sogenannte Kernzentrum in Karlsruhe. In Karlsruhe geschieht gerade auch was ganz Neues. Die bauen ein neues sogenanntes Zwischenlager, auch für Abrissmüll. Und Karlsruhe wird dann 100.000 Kubikmeter schwach radioaktiv strahlenden Müll haben, der irgendwann in Schacht Konrad soll. Schacht Konrad, sage ich heute lieber auch nichts dazu, sonst wird es zu lang. Aber ob Schacht Konrad jemals kommt, Fragezeichen. Aber was jetzt in dem sogenannten Endlager-Suchprozess ja festgestellt wurde, ist, dass Schacht Konrad nicht mal die Hälfte von dem schwach und mittelradioaktiv strahlenden Müll der BRD aufnehmen kann. Deshalb ist das Atomlager, das jetzt neu gebaut wird, am Kernforschungszentrum Karlsruhe, schon bis 2064 soll das genehmigt werden. Die anderen ja bis 2046. Das heißt, das Thema, das hier nicht lösbar sein wird, wird dann wieder aber in Prozesse eingebunden, wo dann öffentlich dargestellt wird, wir haben eine Lösung. Jetzt aber zurück, was heißt der Start hier Castortransporte für uns? Was geschah am 21. Februar diesen Jahres? Da fuhren plötzlich Schiffe den Neckar hoch. So 8.30 Uhr gab es die ersten Meldungen, Alarmmeldungen für uns als AKW-Gegner. Und spätestens ab 10 Uhr wussten wir, ja tatsächlich, die EDA kommt. EDA ist das Schubschiff für den Lasttrager 40 und die Ronja war auch dabei, Polizeiboot mit allem drum und dran. Das heißt, am 21. Februar beginnt sozusagen für uns als Atomkraftgegner oder für euch auch alle der anstehende Castortransport. Es war dann so, dass die ENBW einen Probebetrieb simuliert hat. Das heißt, die Schiffe fuhren alle dann nach Neckarwestheim, wurden dann dort beladen mit sogenannten leeren, also noch ohne Brillemende, mit sogenannten leeren Castoren, fuhren dann nach Obrigheim, wurden dort pressewirksam dann wieder entladen und wieder beladen. Und das Ganze eben dann auch in dem Sinne, wir beherrschen das und wir können das. Die Frage, um die es jetzt schlichtweg geht, ist, was heißt jetzt dieser Transport auf dem Neckar? Es gab noch keinen Schiffstransport auf dem Neckar, deshalb auch unsere Kritik daran, das Ganze so als harmlos darzustellen. Die ENBW wurde ja auch unter Druck gesetzt, denn lange bevor jetzt diese Schiffe kamen, gab es ja eine Öffentlichkeitskampagne, wo dann auch Mastieu, also der Vorstandsvorsitzende, der Chef der ENBW und andere in Gemeinderäten hier gingen. Und da haben sie sich tatsächlich auch dann dazu hinreißen lassen, den Gemeinderäten zu erzählen, standen auch in Heilbronner Stimme in anderen Zeitungen, dass der Lasttrager unsinkbar wäre und dass überhaupt nichts passieren kann. Diese Art von Verharmlosung von diesem Transport ist wirklich unverantwortlich, liebe Atomkraftgegner und Atomkraftgegner, was da stattfindet. Deshalb auch unsere Kritik daran, aber um das klarzustellen, natürlich sind wir gegen diesen Schiffstransport, aber wir lehnen überhaupt jeglichen Transport, der sinnlos ist, von Obrigheim nach Neckarwestheim, weil er keinen Entsorgungspfad darstellt, ab. Und deshalb werden wir auch unseren Widerstand dagegen dann loslassen. Und wir werden auch in der Öffentlichkeit klar machen, dass das Thema Atommüll nicht geklärt ist und dass sofort abgeschaltet werden muss. Und jetzt geht es um die Frage, wie bereiten wir uns darauf vor? Deshalb, ihr habt es ja vorhin auch gesehen, es gibt es von dem Bündnis Neckarfrei, Bündnis Castor-Neckarfrei.
Neckar-Castor-Frei.
So, von diesem Bündnis gibt es sowohl die Informationsmaterialien, die ihr jetzt gerade bekommen habt, dort könnt ihr euch aber auch auf der Homepage dann jeweils aktuell informieren. Es geht es auch darum, dass wir dort zum Beispiel jetzt ein Newsletter haben, also einen E-Mail-Newsletter, den man abonnieren kann, wenn man sich dort einträgt, bekommt man absolut aktuelle Infos. Wir haben seit neuestem jetzt auch eingerichtet einen sogenannten SMS-Alarm, wo wir dann informiert werden. Denn die warten und warten und auf was warten sie?
Auf Godot.
Seit August letzten Jahres hat die ENBW bereits die Einlagergenehmigung von den 15 Castoren für Neckarwestheim. Was jetzt noch aussteht, ist die Transportgenehmigung. Diese Transportgenehmigung wird von dem neuen BFE, also Bundesamt für kerntechnische Entsorgung, erteilt. Wir wissen natürlich nicht, ob das dann auch veröffentlicht wird, wenn sie diese erteilen. Das Brisante daran ist, wenn diese erteilt wird, dann kann die ENBW in Obrigheim die 15 Castoren beladen. Das bedeutet ganz praktisch, deshalb erzähle ich es heute hier auch so, sag mal, plausibel, es kann bedeuten, die drei Schiffe, also der Lasttrager und die beiden Schubschiffe, sind momentan in Neckarwestheim. Das kann bedeuten, die fahren los und dann gibt es bereits beladene Castoren in Obrigheim. Was wiederum bedeutet, viele von euch haben ja auch heute einen Rucksack dabei, Viele von euch wissen auch, was man auf Demonstrationen mitnimmt. Viele von euch wissen auch, was man braucht, wenn man vielleicht ein, zwei Tage unterwegs ist. Also stellt euch darauf ein, dass es eventuell dann kurzfristig sein kann, dass wir zum Castro-Widerstand aufrufen. Wenn wir das mit Vorlauf machen können, wäre das schön, aber wir sind auch darauf vorbereitet, es dann kurzfristig zu machen. Wir werden dann Mahnwachen einrichten, also öffentliche Anlaufpunkte, wo sozusagen dann alle empfangen werden und nach ihrem eigenen Empfinden dann auch aktiv werden können, auch visuell aktiv werden können und sonst wie aktiv werden können. Wir werden diese Castro-Transporter nicht klammheimlich fahren lassen, sondern die werden auf unseren Widerstand stoßen. Deshalb auch, haben wir es ja schon gesagt, sind wir heute hier laufen. Also es gibt verschiedene Städte, wo wir jetzt vom Bündnis aus schon waren. Es gibt auch jetzt verschiedene Termine, wie es weitergeht. Auch jetzt im April haben wir noch weitere Termine, die ihr auch auf der Homepage von dem Bündnis oder auf der Homepage vom Aktionsbündnis dann sehen könnt. Darauf hinweisen möchte ich heute nur noch dann auf eins. Das heißt, wir machen dann am Sonntag, am 30. April, einen sogenannten Radeltag, also Anti-Castro-Radeltag, näheres folgt dann noch. Es gibt dann auch eine Infoveranstaltung am 25. April im Demokratischen Zentrum, genau zu diesen Castoren. Und dann findet auch, wie jedes Jahr, eine Mahnwache am Tschernobyl-Jahrestag, das ist der 26. April, um 20 Uhr direkt vom AKW in Neckarwestheim statt. Und Hinweis von uns noch als Aktionsbündnis, den nächsten Sonntagsspaziergang, den machen wir im Kirchheim, also sozusagen jetzt zweimal nicht am AKW, heute hier in Laufen. Und am Sonntag, dem 7. Mai, sind wir dann in Kirchheim am Neckar und machen dort eine Demo vom Bahnhof wieder zum Rathaus, auch um darauf hinzuweisen, was bedeutet es, Castro-Transporte, was bedeutet es, wenn man ein Zwischenlager hat, das noch viele Jahre oder wahrscheinlich ein bis zwei oder gar drei Jahrhunderte Castro-Behälter beherbergen soll. Auch hier die Aufforderung von uns, macht diese Termine bekannt, seid wachsam und wartet, wenn es losgeht und kommt dann, so wie es euch möglich ist, auch zu den Widerstandsaktionen. Danke, dass ihr alle da wart. Wow.